In der Plattform auf Radio Free FM geht es heute um den Verein Spielgut. Ich bin Almut Grote und ich begrüße heute im Studio Norman Kurok, Vorstandsmitglied beim Verein Spielgut. Grüß Sie, Herr Kurok.
Grüß Gott.
Herr Kurok, was ist denn Spielgut? Was macht dieser Verein?
Spielgut begutachtet Spielzeug und spricht Empfehlungen für Verbraucher, also für die Eltern aus, die darauf Wert legen, gutes Spielzeug für ihre Kinder zu kaufen.
Woher weiß Spielgut das, was gut ist?
Okay, wir haben ein ganzes Bündel von Kriterien, von denen wir meinen, dass die wichtig sind für gutes Spielzeug und für die Entwicklung der Kinder.
Woher haben Sie die?
Wie?
Woher haben Sie die Kriterien? Also wer sind denn die Leute von Verein Spielgut?
Also erstmal, uns gibt es seit über 50 Jahren, da haben wir ganz viel Erfahrung. Und wichtig ist, wir sind halt einfach ein Team, das interdisziplinär zu nennen ist. Also es sind Pädagogen beschäftigt, Designer, Grafiker, ganz, ganz viele verschiedene Professionen sind vereinigt in unserem Team.
Beschäftigt, sagen Sie, sind die alle angestellt bei Ihnen?
Alle arbeiten ehrenamtlich.
Okay. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss von Leuten aus dem Lehrbereich und dem Designbereich, die sich dafür engagieren, dass Spielzeug bestimmte Kriterien erfüllt.
Mhm.
Und das wurde vor über 50 Jahren gegründet. Können Sie da was drüber erzählen?
Also ich war da noch nicht dabei, aber ich weiß, dass die Wurzeln zurückgehen in die Hochschule für Gestaltung. Und das war natürlich der allererste Auslöser oder der allererste Gedanke. Alle Produkte, die man so kaufen kann, die schwanken ja zwischen grausam und wundervoll. Und der Sinn ist einfach, auch Kindern Spielzeug zugänglich zu machen oder zu empfehlen, das eher Richtung wundervoll geht.
Gestalterisch.
Gestalterisch, ja. Und das ist natürlich nicht das Einzige. Dazu gehört natürlich noch, dass das Spielzeug einfach sinnvoll ist für die jeweilige Entwicklungsphase des Kindes, dass ein gewisser Spielreiz da ist und natürlich der Sicherheitsgedanke. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass sich Ihr Kind nicht verletzt dabei.
Gut, und dafür haben Sie sich dann Pädagogen und Sicherheitsingenieure dazugeholt?
Also wir haben Chemiker im Team, wir haben jemand von der Verbraucherberatung, wir arbeiten zusammen mit TÜV und da gibt also das ist auch ein Netzwerk dahinter. Die wichtigsten Leute, die da dabei sind, sind natürlich die Kinder, die als Tester für uns fungieren.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Treffen Sie sich regelmäßig und beurteilen bestimmte Spielzeuge, die Sie an die Kinder dann weiterleiten? Oder wie funktioniert denn das? Es gibt doch so viel.
Also es ist so, wir suchen Spielzeug aus durch Messebesuche, wo wir schon mal von der Optik her und von der Beschreibung denken, das ist was Besseres. Diese Spielzeuge, die fordern wir vom Hersteller an, kriegen die dann auch kostenlos zur Verfügung gestellt und geben die weiter an Testfamilien. Und diese Testfamilien testen dann und gucken und schreiben einen Bericht. Dieser Bericht wird dann in regelmäßigen Treffen von uns nochmal durchgegangen, wird verglichen, also mehrere Testpersonen und mehrere Berichte, und wird dann im Gremium noch abschließend beraten.
Testfamilien, haben Sie jetzt gesagt. Das interessiert mich natürlich. Wie wird man denn Testfamilie? Welche Kriterien muss so eine Testfamilie erfüllen und wie kommt sie dann in diese Funktion?
Also prinzipiell sind Testfamilien Leute, die halt Kinder haben in dem entsprechenden Alter, wo wir auch Tests durchführen wollen. Gut wäre es vielleicht, wenn es dann auch vielleicht zwei oder drei Kinder sind, damit da auch ein größeres Spektrum abgedeckt wird. Und ansonsten, wie genau man das wird, weiß ich nicht. Man kann bei uns anrufen und sagen, ich interessiere mich für diese Testung. Wir unterhalten uns dann mit der Familie oder mit den Eltern und dann wird man Testfamilie oder nicht.
Wie finden Sie denn normalerweise die Testfamilien? Die werden Ihnen normalerweise nicht die Bude einrennen.
Na, das sind, also aus meiner Sicht sind es natürlich erstmal Leute aus dem Bekanntenkreis, denen ich auch zutraue, dass sie gut beobachten können und dass sie auch vernünftige Aussagen zu Spielzeug treffen können.
Wie viele Testfamilien haben Sie da so?
Entschuldigung, jetzt.
Wie viele Testfamilien haben Sie da?
Also ich denke, dass wir so zwischen 80 und 120 Testfamilien haben. Oh, das wechselt immer ein bisschen. Die Kinder wachsen raus und dann brauchen wir natürlich neue.
Und Ihr Bekanntenkreis gibt das her?
Das war jetzt nicht meiner, das war der Bekannten, also das war der Testfamilienkreis von Spielgut.
Zu Gast in der Plattform auf Radio Free FM ist heute Norman Kurok, Vorstandsmitglied des Vereins Spielgut. Herr Kurok, Sie haben vorhin erzählt, dass sich der Vorstand regelmäßig trifft.
Einmal im Monat sind Spielgutsitzungen.
Wie viele Vorstandsmitglieder gibt es eigentlich und was machen die dann bei den Treffen?
Als Vorstandsmitglieder sind wir zu viert, in den Sitzungen sind wir aber im Durchschnitt zu zehnt.
Wer ist da noch alles dabei außer dem Vorstand?
Das, was ich vorher gesagt habe, da sind dann noch andere Fachleute aus verschiedenen Bereichen, also ein Chemiker oder Pädagogen, Entwicklungspsychologen zum Beispiel. Auch Elternvertreter natürlich. Und dann haben wir noch jemanden, der das ganze Schreibkram erledigt.
Okay, das klingt nach mindestens 10 Leuten, ja. Die kommen einmal im Monat zusammen, um Spielsachen zu bewerten, oder was machen die da?
Wir bewerten diese Spielzeuge dann. Also der Test bei den Familien ist abgeschlossen, die haben einen Bewertungsbogen ausgefüllt und diese Bewertungsbögen und der Spielsach kommt dann auf den Tisch und wird nochmal angeschaut. Jemand trägt die Ergebnisse dieser Bögen vor und dann werden wir noch aus Sicht der Fachleute schauen, gibt es da irgendwelche pädagogische Gründe gegen eine Auszeichnung? Gibt es Gründe von der Gestaltung oder vom Material gegen eine Auszeichnung? All das wird zusammengefasst und dann gibt es am Schluss eine ganz normale Abstimmung, ja oder nein.
Das heißt, ja oder nein, das heißt, es gibt keine Bewertungsstufen, sondern es gibt nur ja oder nein.
Es gibt nur ja oder nein. Also am Schluss steht entweder das Recht für den Hersteller, den orangefarbenen Spielgutstempel, die Etikette zu verwenden oder nicht. Was das Tolle für den Hersteller ist, er kriegt von uns natürlich Gründe, wenn wir ablehnen. So dass wir ihm also sozusagen Verbesserungsvorschläge für sein Spielzeug bringen. Kostenlos.
Schön für den Hersteller. Ja. Sie haben vorhin die Familien erwähnt, die sind ja die erste Instanz. Wie viele Familien bewerten ein Spielzeug? Ist es jedes Spielzeug nur in einer Familie?
Also mindestens zwei. Viel mehr Exemplare kriegen wir von den Herstellern nicht kostenlos zur Verfügung.
Und wenn beide Familien sagen, nein, das würden wir nicht auszeichnen, gucken Sie es dann gar nicht mehr an oder ist das unabhängig?
Nein, das ist immer so. Es kann natürlich sein, dass das Spielzeug zufällig in der Familie nicht gut ankommt. Und da versuchen wir natürlich auch zu bewerten oder rauszufinden, ob das ein Zufall sein kann. Wenn das so ist oder wenn das offensichtlich ist, dass vielleicht eine falsche Testfamilie ein bestimmtes Spielzeug gekriegt hat, dass wir das dann weitergeben in eine andere Familie.
Wie meinen Sie das, eine falsche Familie?
Also falsche Familie, dass einfach die Altersangabe oder unsere Vorstellung, welche Familie geeignet ist, einfach die falsche war.
Also von der Alterszuordnung her?
Von der Alterszuordnung, von der Geschlechtszuordnung, von der, also Sandkastenspielzeug an jemanden zu geben, der keinen Sandkasten hat, blödes Beispiel jetzt, aber das könnte so ein Grund sein.
Oder im Oktober, wenn es schon zu kalt ist für den Sandkasten und noch kein Schnee liegt. ja, wenn man es ausprobieren könnte. Okay.
Dann zieht sich der Test unter Umständen halt sehr, sehr lange hin. Also Schneespielzeug kann sein, dass das uns im März zur Verfügung gestellt wird. Dann muss der Hersteller entsprechend lang warten.
Ach, das heißt, die Familie hat keine Vorgabe, wie lange sie das Spielzeug testet, sondern irgendwann, wenn sie sagt, jetzt haben meine Kinder damit gespielt, dann wird der Bericht abgegeben?
Ja, also wir sagen auch, wir möchten eine relativ lange Testzeit, weil nach einer Woche das Ganze zurückzugeben, das wäre totaler Blödsinn. Das muss auch mal in so einen auf jeden Fall mittelfristigen Test reingehen, damit man einfach auch die Haltbarkeit bewerten kann oder dass man zum Beispiel sieht, Spielzeug, das im Freien verwendet wird, das muss natürlich eine Weile lang auch draußen liegen bei Wind und Wetter. Das ist das, was wir auch mit bewerten.
Also Sie sagen der Familie, lass es erstmal 3 Wochen lang draußen liegen oder 3 Monate oder wie lang ist denn so eine Testphase dann?
Also 1 bis 3 Monate kann man sagen, geht so ein Test auf jeden Fall.
Und draußen Spielzeug muss in der Zeit draußen gelagert sein?
Also Sonne. Wir sagen das nicht explizit, ihr müsst es draußen liegen lassen.
Es aber gibt ja Leute, die räumen alles in den Schuppen.
Ja, nee, wir sagen, geht mit dem so normal um, wie ihr mit jedem anderen Spielzeug auch umgehen würdet. Es macht nichts aus, wenn ein Spielzeug kaputt geht, sagen wir unseren Testfamilien, weil das würde normal auch kaputt gehen und dann wäre natürlich ein normaler Käufer sehr enttäuscht.
Welche Familien sind jetzt dann normal? Ich habe da so einen Qualitätssicherheitsingenieur im Alter von 5 Jahren bei uns, der hat noch alles kaputt gekriegt.
Ja, vielleicht wären Sie denn eine tolle Testfamilie. Wir müssen uns darüber nachher mal unterhalten.
Wollen.
She found something old to remember back from days long gone. She stood on the corner when it just struck her, something had to change.
Der Verein Spielgut aus Ulm zeichnet besonders gutes Spielzeug aus. Zu Gast in der Plattform ist heute Herr Norman Kurok, Vorstandsmitglied dieses Vereins. Herr Kurok, was zeichnet denn ein gutes Spielzeug aus?
Also da gibt es ganze Menge Sachen, die man beachten muss. Also erstmal das Design. Klar, das muss, für Kinder auch ein bisschen geschmacksbildend sein. Die Funktionalität eines Spielzeugs ist natürlich wichtig. Die Haltbarkeit ist wichtig. Uns interessiert auch die Umweltverträglichkeit. Dann muss natürlich die Idee des Spiels und der Spielreiz gegeben sein oder hoch sein. Und ich denke, damit habe ich eigentlich das Wichtigste genannt.
Unter der Funktionalität kann ich mir jetzt nicht so viel vorstellen. Was meinen Sie damit?
Ich meine einfach, funktioniert das? Also ein Schiebeauto, das nicht geradeaus fährt, wenn es eigentlich geradeaus fahren sollte, funktioniert meiner Meinung nach nicht.
Okay, und dann muss es einen Spielreiz bieten? Und wie lange muss der anhalten, damit es gut ist? Also meiner Erfahrung nach gibt es ja Sachen, die reizen die Kinder sehr, sehr, sehr. So 2 Minuten und dann gar nicht mehr.
Ja, das gibt es in der Tat. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Wenn man jetzt in den Gesellschaftsspielebereich geht, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich denke, die Siedler von Catan kennt wahrscheinlich jeder. Und das ist ja ein Spiel, das schon seit vielen, vielen Jahren läuft. Wenn man sich andere Spiele anguckt, dann verschwinden die nach einem Jahr vom Markt. Da denke ich, das eine ist ein gutes Spiel, weil sich das lange hält und da wird man auch als Erwachsener sicher, wenn man überhaupt gerne spielt, lange Freude dran haben. Im Kinderspielzeugbereich, also bei Kleinkindern, da gibt es natürlich ein Schiebeauto, was ich gerade schon gesagt habe. Ein 8-Jähriger wird keine Schiebeautos mehr mögen. Da ist er einfach drüber draus. Mhm. Ja, deshalb kann ich nicht sagen, ein gutes Schiebeauto zeichnet sich darauf hin, dass ein Kind damit 5 Jahre mindestens spielt.
So lange ist die Testphase ja gar nicht. Sie haben gesagt, 1 bis 3 Monate testen Sie das. Ne? Also der Spielreiz sollte über 3 Monate anhalten, aber beim Spielen für wie viele Minuten sollte das Kind sich damit beschäftigen können, damit es als gutes Spielzeug gilt?
Also da gibt es keine Faustregel. Aber es ist einfach so, manche Spielsachen, die sind interessant, weil sie neu sind. Ja? Und dann tut man sie vielleicht ein Weilchen bespielen und am nächsten Tag nochmal. Mhm. Wenn es dann aber am übernächsten Tag schon nicht mehr interessant ist, dann haben wir da ein großes Problem, denke ich mal, mit dem Spielreiz.
Okay, also 2 Tage sind zu wenig.
Definitiv.
Wie lange hält so ein Spielreiz an? Muss das dann das ganze Lebensalter durch interessant bleiben?
Also ich denke, es sollte schon dieses Entwicklungsalter durch interessant sein. Ein Säugling wird irgendwelche Greifspielsachen haben, aber das ist eine Phase, die sich vielleicht über ein halbes Jahr oder ein Jahr erstreckt. So lange sollte das dann schon halten.
Gut, jetzt haben Sie gerade das Schiebeauto genannt. Ich vermute mal, also sobald das Kind, sobald es krabbeln kann, bis es sich selber auf ein Dreirad setzen kann, ist, glaube ich, alles, was Räder hat und sich schieben lässt, absolut top. Da müssten Sie eigentlich alles auszeichnen, was Räder hat.
Ja, da gibt es ja noch diese Sache mit der Haltbarkeit. Mhm. Ist das auch ungefährlich für ein Kind? Also mir fällt jetzt für ein Schiebeauto kein Beispiel an, aber für Fahrzeuge, ein Dreirad, wo man drauf sitzt, wenn das zu schnell kippt, und dann haben wir natürlich eine ganz, ganz hohe Verletzungsgefahr. Und das darf natürlich nicht der Fall sein.
Gibt es auch Spielsachen, die überhaupt gar nicht in Frage kommen? Wo Sie gleich sagen, die testen wir erst gar nicht, oder? Mhm. Was fällt raus?
Also was rausfällt, ist natürlich etwas, was von vornherein gleich mal richtig billig ist, billig wirkt und billig aussieht. Ich bin sehr, sehr viel auf Spielwarenmessen unterwegs in Nürnberg und da gibt es dann so eine Plastikhalle. Allein diese Ausdünstungen, die man da mitkriegt, sagen einem schon, da stimmt was nicht.
Eine Plastikhalle?
Also eine Halle, in der eigentlich ausschließlich Plastikspielzeug.
Und die betreten Sie dann gar nicht erst?
Ach, ich tue es mir jedes Jahr einmal an, um wieder zu sehen, was es für Abscheulichkeiten gibt und verlasse die dann fluchtartig wieder. Aber ich denke wirklich, diese Ausdünstungen bei Billigartikeln, die sind so extrem, dass das wirklich gesundheitsgefährdend für Kinder ist. Und wenn man an Kleinkinder denkt, die natürlich alles in den Mund nehmen und auch überall drauf rumnagen, da gibt es zum Beispiel eine Sache, die wir vor ein paar Jahren ausgeschlossen haben. Wir schließen die Verwendung von PVC für Spielzeug für unsere Auszeichnung aus.
Und andere Ausschlusskriterien?
Die sind nicht ganz so hart, also das PVC ist ein Kill-Kriterium. Andere Sachen gibt es natürlich, wenn pädagogische Sachen dagegen sprechen. Ich habe da in meiner Zeit bei Spielgut auch viel, viel gelernt. Ich habe früher den Spielreiz eines Gesellschaftsspiels absolut in den Vordergrund gesetzt und habe das andere gar nicht so bedacht. Und da gab es mal ein wunderbares Spiel, aus meiner damaligen Sicht wunderbar. Da war tolles Material, tolle Gestaltung, toller Spielreiz. Aber es war ein Spiel, das empfohlen wurde für Kinder ab 8. Und inhaltlich ging es darum, Korruption von Staatsgewalt.
Wie langweilig.
Eigentlich schon ziemlich reizvoll, aber ich denke, man braucht 8-Jährige noch nicht auf so etwas vorbereiten oder ihnen zu lernen, dass man damit besser durchs Leben kommt.
Ah, der Korrupte hatte mehr Erfolg in dem Spiel.
Genau.
Gute Idee. Okay. Sowas geht dann nicht.
Nee, absolut no go.
Klar, würde ich jetzt auch so sehen. Ach so, zeichnen Sie eigentlich auch PC-Spiele aus?
Mit PC-Spielen beschäftigen wir uns gar nicht. Das wäre ein zu großes Feld für uns. Wir haben halt Gesellschaftsspiele und ein Kinderspielzeug. PC, das wäre zu viel. Und das meiste, was es da gibt, ist auch nicht in unserem Sinne.
Okay, also es ist kein Grund, dass Sie sagen, PC-Spiele lehnen wir grundsätzlich ab, aber es lohnt sich sozusagen nicht, da reinzuschauen.
Also ich denke, es wird sich schon lohnen. Es gibt sicher einige gute PC-Spiele, genauso wie es sehr, sehr viele sehr schlechte gibt. Aber das würde unseren Rahmen einfach sprengen. Da denke ich, die Produktzyklen sind viel zu kurzfristig, bis wir etwas begutachtet haben. Ist es schon wieder veraltet für die PC-Freaks.
Ach so, ja klar. 1 bis 3 Monate, ja.
Naja.
Wenn man die Karikaturen anschaut, wo jemand nach Hause rennt, damit der Computer nicht veraltet ist, bevor er ankommt, stimmt ja. Deswegen, also es würde Ihnen auch nichts nützen, eine neue Abteilung aufzumachen. Das bleibt einfach außen vor.
Das bleibt außen vor.
Norman Kurok, Vorstandsmitglied des Vereins Spielgut e.V. aus Ulm, ist heute zu Gast in der Plattform. Wir haben uns schon darüber unterhalten, was der Verein tut. Er prüft Spielsachen auf ihre designerische und praktische Qualität. Wie viele Spiele werden denn pro Jahr getestet von diesem Verein, Herr Kurok?
Also wenn man davor ausgeht, dass jedes Jahr weit über 10.000 Neuheiten auf den Markt kommen, dann ist es schon lächerlich, wie wenig wir testen. Nur 600 ungefähr. Nur mir ist es wichtig zu sagen, wir machen viele Messebesuche. Nürnberg ist ja die wichtigste Messe in diesem Bereich und machen dort eine Positiv-Vorauswahl. Das heißt, wir schauen uns Spielsachen an, von denen wir schon mal denken, dass die überhaupt in die nähere Auswahl kommen.
Also würden Sie sagen, von den 10.000 kommen schon gleich erstmal nur 2.000 oder so in die engere Auswahl? 8.000 kann man gleich vergessen?
Auch noch mehr eigentlich. Also,
okay.
Ja.
Gut, also Sie nehmen irgendwie 1.000 bis 2.000 in die engere Wahl.
Ja, 600 ungefähr begutachten wir dann. Und erstaunlich ist, von diesen 600 schaffen es dann so Pi mal Daumen auch nur noch 200 bis 300 wirklich die Auszeichnung zu kriegen.
Was passiert mit den anderen 1.400, die Sie in die engere Wahl genommen hatten?
Das ist dann halt nochmal, wir haben einfach nur die Kapazitäten, so viel auszuzeichnen. Das heißt also, es gibt mehrere Stufen. Erstmal zu schauen an der Messe, dann Kataloge zu sichten, dann im Gremium nochmal zu gucken, was wollen wir wirklich begutachten. Und da bleiben dann circa 600 übrig.
Das ist, die anderen haben Ihnen dann einfach nicht so gut gefallen.
Genau.
Sie haben von Kapazitätsgrenzen gesprochen. Wie viele Mitglieder hat denn der Verein Spielgut?
Wir haben zwischen 30 und 40 Mitglieder. Die sind übrigens über ganz Deutschland verteilt. Also es gibt natürlich einen Schwerpunkt von Mitgliedern hier in Ulm, aber wir haben auch einige Mitglieder in Berlin oder München, die dort an Hochschulen tätig sind oder im Designbereich. Also aus ganz Deutschland.
Wie wird man eigentlich Mitglied? Werden die berufen oder melden die sich bei Ihnen?
Da haben Sie beide Möglichkeiten benannt. Also wir versuchen natürlich immer aus den Fachbereichen, die uns wichtig erscheinen, auch gute Leute für den Verein zu akquirieren. Und da sprechen wir die Leute drauf an. Hast du Interesse dran oder kennst du jemanden, der dafür geeignet wäre? Ich selber habe den anderen Weg genutzt. Ich bin einfach selber zu Spielgut hingegangen und habe gesagt, ich glaube, ich bin der richtige Mann.
Was hat Sie zum richtigen Mann gemacht für Spielgut?
Also ich habe sehr, sehr viel mit jungen Menschen beruflich zu tun. Ich bin Sozialpädagoge bei der Caritas und bin dort in der Jugendberufshilfe tätig. Und dann bin ich natürlich auch noch Vater.
Wie finanziert sich der Verein?
Also wir sind unabhängig von der Spielwarenindustrie. Das heißt, wir kriegen kein Geld, wir wollen auch keine Spenden von der Spielwarenindustrie. Wir kriegen Zuschüsse vom Familienministerium. Wir haben Schriften, die wir verkaufen. Und es gibt Über das Etikett, über den Spielgutlabel gibt es einen ganz, ganz kleinen Obolus, den der Hersteller bezahlen muss.
Das heißt, Sie zeichnen das Spielzeug aus, aber wenn der Hersteller das nicht bezahlt, dass er ausgezeichnet ist, dann kriegt er die auch nicht, die Auszeichnung.
Doch, er kriegt sie auf jeden Fall. Nur wenn er sie verwenden will, dann muss er etwas dafür zahlen.
Wenn er nichts dafür zahlt, dann kann er diesen orangenen Button, mit dem Sie sich zu erkennen geben, nicht an sein Spielzeug heften.
Genau.
Wird dann sein Spielzeug trotzdem empfohlen?
Es wird trotzdem empfohlen. Wir sind eine Verbraucherberatung, die sich eigentlich hauptsächlich durch den Verkauf von Büchern, von Informationsschriften finanziert.
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, aber vielleicht machen wir noch ein bisschen Musik und dann frage ich Sie noch nach diesen Broschüren. Norman Kurok, Vorstandsmitglied beim Verein Spielgut. Sie haben vorhin erzählt, dass der Verein Spielgut Spielsachen testet, die von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden, damit sie getestet werden. Machen da eigentlich alle Hersteller mit? Schicken die ihnen ihre Sachen?
Nicht alle. Es gibt Hersteller, die gerne mit uns zusammenarbeiten und ihre Neuheiten uns gerne schicken, manchmal auch unaufgefordert, was uns dann manchmal ja mit unseren Kapazitäten ein bisschen in Schwulitäten bringt. Es gibt aber auch andere Hersteller, die das nicht nötig haben.
Oder befürchten die was? Oder was stört die dann dran? Also Sie haben vorhin erwähnt, dass die Hersteller eigentlich nur Vorteile davon haben. Entweder sie werden ausgezeichnet oder sie werden, wenn sie nicht ausgezeichnet werden, erfährt es ja keiner, dass sie getestet worden sind. Aber die Hersteller kriegen eine Rückmeldung, warum sie nicht ausgezeichnet worden sind und könnten ihr Produkt verbessern. Was hält dann einen Hersteller davon ab?
Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt der Aufwand, der dahinter steckt.
Päckchen verschicken?
Uns die Päckchen zu schicken, ist sicher kein großer Aufwand. Aber wir wollen einen sehr expliziten Materialbogen von den Herstellern.
Was ist das?
Das heißt, er muss uns Angaben zu dem verwendeten Material machen. Also nehmen wir jetzt einfach mal ein Holzauto. Welches Holz wird verwendet? Da wird meistens ein Materialmix von Holz. Also da sind die Räder aus einem anderen Holz wie der Korpus. Und dann wollen wir wissen, welchen Lack verwendest du? Und dann sind irgendwelche Anbauteile dran. Da wollen wir natürlich wissen, welche Kunststoffe werden verwendet. Und
wie die Kupplung ist aus PVC.
Und wenn dann halt irgendwelche Materialien dabei sind, die wir einfach ausschließen, dann haben wir Pech gehabt. Und das ist, ich denke, das ist schon ein ganz großer Aufwand. Und es ist natürlich auch ein großer Aufwand, das Label zu verwenden, weil wir testen ja keine Produkte, bevor sie auf dem Markt sind, sondern erst, wenn sie auf dem Markt sind. Und fertig verpackte Spiele oder Spielsachen da nachträglich noch per Hand einen Aufkleber drauf zu machen, das ist natürlich bei heutigen engen Kalkulationen ein Riesenaufwand.
Das heißt, es lohnt sich eigentlich für den Hersteller gar nicht, weil die Sachen schon alle auf dem Markt sind und dann Aufkleber gar nicht mehr drauf machen kann?
Also die meisten tun halt dann in der Werbung das Ganze verwenden. Aber auf dem Produkt oft nicht.
Okay. Ja, wie erfahren denn dann die Eltern überhaupt? Also die Werbung, ich kann ja jetzt nicht durch sämtliche Hersteller durchklicken und schauen, wo ist da ein Spielgutlabel irgendwo in der Werbung drin. Wie kriege ich als Eltern raus, was empfohlen wird?
Dafür gibt es ja das Internet und dafür gibt es www.spielgut.de.
Sie haben vorhin auch noch Broschüren erwähnt.
Ja, also unsere Hauptinformationsquelle für die Eltern sind Broschüren, die wir erstellen. Da gibt es Ratgeber zu verschiedenen Themen und es gibt eine CD beziehungsweise auch ein Download-Bereich auf unserer Homepage, wo man ausgezeichnete Spielsachen sich anschauen kann. Also wenn ich mich für ein bestimmtes Spielgerät, Spielzeug oder für eine bestimmte Warengruppe interessiere, was ich jetzt meinem Kind schenken will, dann kann ich das auf unserer Homepage raussuchen und kann dann praktisch alle ausgezeichneten Spielzeuge zu diesem Bereich mir anschauen.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, irgendein Freund von meinem Kind hat ein tolles Spielzeug, das mein Kind unbedingt auch haben will. Und ich sage mir jetzt, ich will es aber nur dann kaufen, wenn es von Spielgut ausgezeichnet ist. Mhm. Ich gucke mir das an, stelle beim Hersteller kein Spielgut-Button fest, finde es auch in keiner Empfehlungsliste von Ihnen. Kann ich jetzt rauskriegen, warum es nicht ausgezeichnet ist?
Nee, das machen wir nicht. Wir machen wirklich keine Negativwerbung.
Sie nicht, aber kann ich als Mutter das irgendwie rausfinden? Kann ich jetzt eine Kriterienliste irgendwo sehen, anhand, die ich durchgehen kann und sagen, ach, wahrscheinlich ist das und das?
Also, wir haben kleine Handzettel, die Sie gerne bei uns im Büro anfordern können. Und da sind die Kriterien für die Beurteilung von Spielzeug aufgelistet. Und wenn Sie sich die Mühe machen, die einzelnen durchzugucken und dann das mit dem Spielzeug zu vergleichen, dann könnte es sein, dass Sie dann draufkommen. Aber es könnte natürlich sein, dass bei der Vielzahl von Spielsachen wir das einfach gar nicht gesehen haben. Also einfach auf der Messe auch gar nicht wahrgenommen haben.
Ja, nachdem ich jetzt weiß, dass Sie nur irgendwie 200 empfehlen von 10.000, die auf den Markt kommen, aber dann kann ich mir die Kriterien anschauen und wenn ich dann festgestellt habe, es spricht eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, alles Ihren Kriterien, dann kann ich es im Prinzip trotzdem kaufen. Guten Gewissens.
Also ich würde jetzt mal sagen, Sie haben dann sicher was Besseres gekauft, wie wenn Sie irgendetwas unreflektiert kaufen.
Ja, das freut mich doch. Also ganz herzlichen Dank, Herr Korok, für die Hinweise. Und wer noch mehr nachlesen will, wie gesagt, unter www.spielgut-am-stück.de, also spielgut-ein-wort.de. Vielen Dank und bis zur nächsten Plattform.
Auf Wiederhören.